zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine lieben Damen und Herren, Otto von Bismarck nimmt unter jenen, die auf Denkmalsockeln in der Bundesrepublik Deutschland zu finden sind, sicherlich eine Sonderstellung ein. Meines Wissens wurden für keine andere historische Persönlichkeit derart viele Denkmäler errichtet, von denen zudem die meisten einen bzw. sogar zwei Weltkriege samt ihren für Denkmäler äußerst gefährlichen Metallsammlungen überdauert haben. Wurde ja vielfach das Erz eingeschmolzen, um daraus Waffen zu schmieden. Die meisten Bismarck-Denkmäler haben es überlebt. Im Jahr 2005 erschien, basierend auf einer älteren Veröffentlichung, das Lexikon der Bismarck-Denkmäler, Türme, Standbilder, Büsten, Gedenksteine und andere Ehrungen, eine Bestandsaufnahme in Wort und Bild. Also ein eigenes Lexikon hat er sogar schon. Selbst wenn in Deutschland noch erstaunlich viele Bismarck-Denkmäler zu finden sind, in einer Hinsicht können wir uns ganz sicher sein. Bismarck wird bei uns längst nicht mehr verehrt. Nicht als Reichsgründer, nicht als Verfechter einer Politik von Eisen und Blut und schon gar nicht als Befürworter einer deutschen Kolonialpolitik, die Bismarck selbst zwar nicht unbedingt als moralisch verwerflich abgelehnt hat, bei der er jedoch überzeugt war, dass sie einzig und allein politisches Unheil für das Deutsche Reich heraufbeschwören würde. Grundsätzlich aber kann man sagen, spätestens seit 1945 kennt man in der Bundesrepublik keine politischen Heroen mehr. Die Verehrung, die Bismarck von vielen seiner Zeitgenossen und noch von denjenigen, die unter den Folgen des Ersten Weltkrieges gelitten haben, entgegengebracht wurde, ist längst verdämmert. Wenn Bismarck heute noch auf Sockeln steht, wenn die ihm gewidmeten Türme noch intakt sind, dann wohl eher, weil er, etwa in Bad Kissingen, als prominenter Kurgast hervorgehoben wird, weil viele, die an Bismarck-Denkmälern vorübergehen, nur mehr wenig wissen über 1866 und 1870-71, weil die Bismarck-Türme an landschaftlich attraktiven Orten erbaut wurden, die längst zu begehrten Grillplätzen mutiert sind und an deren Ambiente man sich einfach gewöhnt hat. Gleichwohl ist nicht zu verkennen, welche Taten Otto von Bismarck zumindest für große Teile der deutschen Bevölkerung im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zu einem verehrungs- und denkmalwürdigen Helden gemacht haben. Die Schlagworte Eisen und Blut und die Bezeichnung Eiserner Kanzler weisen hier natürlich den Weg. Es war die sogenannte Bismarcksche Reichsgründung, die Gründung des Deutschen Kaiserreichs von 1871, die für viele nationaldeutsch gestimmte Badener, Sachsen, Hessen, Württemberger, Preußen und eben auch für nicht wenige Bayern den lange gehegten Traum eines deutschen Nationalstaates in Erfüllung gehen ließ. Dabei wurde zumeist völlig außer Acht gelassen, dass Bismarck in erster Linie die Unterordnung Preußens unter Österreich als Präsidialmacht des Deutschen Bundes von 1815 hatte beenden, dass er Preußen endgültig zu einer unabhängigen europäischen Großmacht hatte machen wollen und dass er dafür die Gründung eines deutschen Nationalstaats, eines deutschen Kaiserreichs, eher nolens volens, in Kauf genommen hatte, solange denn ein solches deutsches Reich unter preußischer Führung agieren würde. Die national gestimmte Öffentlichkeit, in der bis 1866 bzw. bis 1870 souveränen deutschen Staaten, wollte dagegen einen deutschen Kaiser in Wilhelm I. erkennen, keinen preußischen, und ignorierte, dass dieser seinen neuen Titel, deutscher Kaiser, mehr als unwillig angenommen hatte. Diese national gestimmte Öffentlichkeit sah ein machtvolles deutsches Heer und freute sich in ihrer Euphorie, dass bald alle Soldaten, schließlich auch die bayerischen, die preußische Pickelhaube trugen. Und diese Nationalbegeisterten befürworteten eine gesamtdeutsche Außenpolitik und akzeptierten, dass die Regierungen in Dresden, Stuttgart oder München gegen das Auswärtige Amt in Berlin so gut wie keine Einflussmöglichkeiten dann mehr hatten. Denn endlich schien Deutschland nach 1871 den anderen europäischen Großmächten auf gleicher Augenhöhe gegenüberzustehen. Vielleicht steigerte sich die Verehrung für Otto von Bismarck zuletzt auch deswegen in derart ungeahnte Höhen, weil ihm seine außenpolitischen Erfolge keineswegs in die Liege gewegt waren. Er entstammte ja nur dem kleinen preußischen Landadel. 1870-71 erreichte Bismarck dann jedoch sein eigentliches politisches Ziel, obwohl er aus so kleinen Verhältnissen stammte, also kleinadligen Verhältnissen, nämlich Preußen zu einer gleichberechtigten europäischen Großmacht aufsteigen zu lassen. Und da dieser Aufstieg 1871 mit der Gründung des Deutschen Reiches so verknüpft war, wurde scheinbar auch der Traum all derer erfüllt, die so lange von einer starken und geeinten deutschen Staatsmacht geträumt hatten. So ein bisschen, als hätten sich alle vorstellen können, wir hätten es ja vielleicht auch schaffen können. Wenn man den Deutschen Bruderkrieg von 1866 sowie den Deutsch-Französischen Krieg und die Reichsgründung des Jahres 1871 gleichsam als Höhepunkte der staatsmännischen Leistungen Otto von Bismarcks interpretiert, dann ist es durchaus bemerkenswert, wie rasch sich diverse Formen nicht allein des Lobes oder der Bewunderung dieses Politikers, sondern wie rasch sich Formen der Verehrung, man möchte fast schon sagen der kritiklosen Anbetung in der deutschen Öffentlichkeit ausbreiteten. Bereits 1867, ein Jahr nach dem Deutschen Bruderkrieg und damit noch vor der Reichsgründung, wurden in Rostock ein Handelsschiff und 1869 eine Anhöhe bei Agnetendorf im Riesengebirge nach Bismarck benannt. Gleichzeitig trugen die ersten Städte und Gemeinden Bismarck eine Ehrenbürgerschaft an. Nach 1871 steigerte sich erwartungsgemäß diese Verehrung. Sie galt nun dem siegreichen, heldenhaften Gründer des Kaiserreichs, des deutschen Nationalstaates. Und es dauerte nur mehr wenige Jahre, bis dem Reichskanzler dann auch die ersten Denkmäler errichtet und gewidmet wurden. Und dabei war es im 19. Jahrhundert, ähnlich wie heute, durchaus nicht üblich, derartige Monumente bereits zu Lebzeiten des Geehrten zu errichten. Das allererste Bismarck-Denkmal wurde sogar, oh Gott, auf bayerischem, na gut, auf fränkischem Boden enthüllt, 1877 an der Kurpromenade in Bad Kissingen. Damit jedoch, wie man hinzufügen muss, eben nicht in Altbayern, sondern in Neubayern, in Unterfranken und außerdem an jenem Ort, an dem sich Bismarck immer wieder zur Kur aufhielt. Je länger Bismarcks Eisen- und Bluttaten schließlich zurücklagen, je normaler der Alltag im kleindeutschen Nationalstaat wurde, umso mehr steigerte sich der Wunsch des vielerorts in Bismarck-Vereinen organisierten gehobenen Besitz- und Bildungsbürgertums, dem Idol jeweils ein eigenes Denkmal zu errichten. Für derartige Initiativen lieferte Bismarcks 70. Geburtstag 1885 einen ersten passenden Anlass. Geradezu explosionsartig aber stieg die Zahl der Denkmalprojekte und sonstigen Ehrungen an, wobei auch die vielen Bismarck-Erdbeeren, Bismarck-Sonnenblumen, Bismarck-Gurken, Bismarck-Torten und Bismarck-Heringe nicht vergessen werden sollten. Nachdem Wilhelm II. Den inzwischen 75-jährigen Reichskanzler im Mai 1890 entlassen hatte. Bedenken muss man in diesem Zusammenhang außerdem, dass Otto von Bismarck seit 1870-71 keineswegs nur für die Einheit und den Zusammenhalt aller Deutschen gesorgt hatte. Der von ihm angezettelte Kulturkampf etwa gegen die katholische Kirche, gegen den politischen Katholizismus, konkret dann gegen die Zentrumspartei oder sein heftiges und aggressives Agieren gegen die Sozialdemokratie, im Kern also Bismarcks Panik vor tatsächlichen oder vermeintlichen Reichsfeinden, hatte seit 1871 immer wieder zur Ausgrenzung und Diskriminierung ganzer Bevölkerungsgruppen im Kaiserreich geführt. Und doch, die Erinnerung an das gewaltsame Zusammenschweißen der deutschen Nation, die Erinnerung an die aus nationaler Sicht siegreichen Kriege von 1864, 66 und 70, diese Erinnerungen überwogen offensichtlich die trennenden Elemente der Bismarckschen Politik und waren tragfähig genug für einen immer weiter zunehmenden Kult um den inzwischen greisen Ex-Kanzler. Der 80. Geburtstag löste dann 1895 eine regelrechte Bismarck-Hysterie aus. Fast eine halbe Million Glückwunschschreiben trafen in Friedrichsruh an Bismarcks Alterssitz im Sachsenwald ein. Weitere mehr als 370 Ehrenbürgerschaften wurden Bismarck zu diesem runden Geburtstag angetragen. Und inzwischen kümmerten sie mehr als 300 Bismarck-Vereine um die passende Verehrung des Jubilars, den man passenderweise ja auch noch zum Opfer Wilhelms II., zum Märtyrer also stilisieren konnte. Und doch, es ließ sich das alles noch einmal steigern. Bismarcks Tod am 30. Juli 1898 war der Auslöser für die Planung von circa weiteren 600 Denkmälern, für den Aufruf der deutschen Studentenschaft zur Errichtung von Bismarck-Säulen, die in den folgenden Jahren in Bayern in erstaunlicher Zahl gebaut wurden. Und Bismarcks Tod war darüber hinaus der Auslöser für den Beschluss in Berlin vor dem Reichstag, das gleichsam offizielle und vom Reich finanzierte Bismarck-Denkmal auf den Sockel zu heben. Das geplante und überaus großdimensionierte Nationaldenkmal bei Bingen am Rhein wiederum, das aus Anlass von Bismarcks 100. Geburtstag im Jahr 1915 realisiert werden sollte, ließ sich freilich nicht mehr verwirklichen. Der Erste Weltkrieg, als Deutschland erneut den französischen Erbfeind besiegen wollte, hat dies vielleicht sogar zum Glück verhindert. Wenn man nun fragt, wie sich die Formen der Bismarck-Verehrung mit der Zeit entwickelt und verändert haben, dann fällt Folgendes auf. Die Ehrerweisungen wurden im Laufe der Jahre einerseits zunehmend opulenter, zunehmend monumentaler, andererseits bemühten sich immer mehr Gruppen, Vereine und Kommunen, sich auf die verschiedensten Arten aktiv an dieser Verehrung zu beteiligen. Betrachtet man die gesellschaftlichen Gruppen, die diese Verehrung trugen, so sind hier im Laufe der Jahre nur geringe Veränderungen zu konstatieren. Es war und blieb das Besitz- und Bildungsbürgertum, es waren die national gestimmten Untertanen in den deutschen Einzelstaaten, abseits standen bekennende Katholiken und die Arbeiterschaft. Je stärker freilich Berlin unter Wilhelm II. Und somit nach Bismarcks Entlassung versuchte, jegliche einzelstaatliche Regungen in Sachsen, Württemberg, in Bayern und so weiter zu unterdrücken, umso leichter konnten seitdem auch die vormaligen Gegner des Reichsgründers sein Einigungswerk loben und die unter Bismarck praktizierte Schonung der einzelstaatlichen Belange und Kompetenzen betonen. Einige der nach 1890 angeregten Denkmalinitiativen beinhalteten somit durchaus eine anti-wilhelministische Stoßrichtung. In diesem Zusammenhang kann man etwa auf das Bismarck-Denkmal am Starnberger See verweisen, dessen Planung 1890 in Angriff genommen wurde und das schließlich 9 Jahre später vollendet war. In diesem etwas seltsam geformten Turm ist unter anderem ein Relief zu sehen, dessen Thema unübersehbar die Reichsgründung ist, hier aber nicht die von Preußen erzwungene, sondern scheinbar die von den Einzelstaaten getragene Reichsgründung. Denn dieses Relief zeigt eine gekrönte Germania, die mit ihrem Mantel 4 Frauenfiguren behütet, bei diese Frauenfiguren die Königreiche Preußen, Bayern, Sachsen und Württemberg verkörpern. Preußen wird hier also einmal keine Sonderrolle zuerkannt, Außerdem drängt sich die Assoziation der Darstellung einer Schutzmantel-Madonna regelrecht auf. Man könnte außerdem geradezu von einer katholisch überformten Interpretation der Reichsgründung sprechen. Das Prinzip der Gleichberechtigung aller deutschen Staaten, das Lob des föderalen Aufbaus des Reiches, ist am Starnberger See zudem in der Wandelhalle des Turms thematisiert, wo das umlaufende Relief die alle auf gleicher Höhe in Zweigen aufgehängten Wappen der Einzelstaaten präsentiert. Noch dazu romantisch, in Zweigen aufgehängt. Und auch die Widmungsinschrift lässt an dieser Geschichtsdeutung keinen Zweifel, wenn es dort heißt, ich zitiere, Nord und Süd auf ewig eins, ausgelöscht die Grenze des Mains, heilloser Zwiespalt für immer begraben, Bayern und Pfälzer, Franken und Schwaben, wie sie mit Preußen und Hessen und Sachsen, alle aus einem Stamm gewachsen, also mit allen und allen gleich, machtvoll geeint zum Deutschen Reich. Zitat Ende. Den Dank an Otto von Bismarck, und hier kann man die Motive für die geradezu kultische Verehrung des Reichskanzlers nun gleichsam mit Händen greifen, hatte man im Anschluss an diese Zeilen untergebracht und gleichzeitig mit dem Dank an Gott verbunden. Also lässt sich am Denkmal auch noch Folgendes lesen, Zitat, Wer hat dies gewaltig Werk vollbracht und alle Feinde zu Schanden gemacht? Wem hat unser Herrgott die Kraft geschenkt und die Weisheit, die alles zum Ziele gelenkt? Otto von Bismarck heißt der Mann, der uns Deutschen das Reich gewann. Das Reich vom Fels zum Meer, darum rage zu seiner Ehr auch an dieser Stelle das Mal, künde den Bergen und künde dem Tal, was er geschaffen in großer Zeit, Gott erhalt es in Ewigkeit. Zitat Ende, ich hätte jetzt beinahe Amen gesagt. Also, Sprache natürlich, klar, des 19. Jahrhunderts, aber in der Aussage ernst gemeint in der damaligen Zeit. Der Umstand, dass für Bismarck über einen erstaunlich langen Zeitraum hinweg Denkmäler errichtet wurden, birgt für den Historiker natürlich den unschätzbaren Vorteil, an ihnen erkennen zu können, wie sich die Wahrnehmung, die Interpretation des Reichskanzlers auf diese Weise seine Darstellung allmählich veränderten. Bei der Mehrzahl der frühen Denkmalinitiativen, das Denkmal in Bad Kissingen ist da eine Ausnahme, wurde Otto von Bismarck zumeist nicht als Einzelfigur bzw. als jene Figur dargestellt, die im Mittelpunkt zu stehen kam, sondern zu Anfang sah man Otto von Bismarck als eine Assistenzfigur von Kaiser Wilhelm I., oftmals noch gemeinsam mit Generalfeldmarschall Helmut von Moltke und dem preußischen Kriegsminister Albrecht Graf von Roon. Abgebildet wurden somit die tatsächlichen Rangverhältnisse. Man zeigte Bismarck als dem König bzw. Kaiser untergeordneten Minister oder Kanzler. Doch schon bald sollte die Darstellung Bismarcks als singuläre Figur diesen frühen Typ ablösen. Die Verehrung des scheinbar einzigartigen politischen Genies, sogar Wilhelm I. hatte sich ja bekanntlich mehrfach dem Willen Bismarcks beugen müssen, die Verehrung also dieses scheinbar einzigartigen politischen Genies trat mehr und mehr in den Vordergrund. Nun brauchte man daraufhin das Bismarck-Einzeldenkmal. Die Variationsbreite, wie man den eisernen Kanzler dabei kostümierte und auf diese Weise auch interpretierte, war freilich enorm und reichte von Bismarck in Zivil bis zu Bismarck in Kürassieruniform. Man zeigte Bismarck mit Schlapphut, barhauptig und mit Pickelhaube, mal sitzend, mal stehend, auf dem Pferd oder unterwegs mit seinen Doggen. Man zeigte Bismarck als Kanzler im Amt bzw. als den entlassenen Alten im Sachsenwald. Auf diese Weise ergab sich für die Initiatoren der Denkmäler natürlich die Möglichkeit, das eigene Monument einigermaßen individuell zu gestalten und jeweils eine einzige bevorzugte Seite des deutschen Nationalheroen je nach eigener Interpretation besonders hervorzuheben. Späte Denkmalschöpfungen statteten Bismarck dann mit überindividuellen Zügen aus. Der Mensch Bismarck wurde in einen Typus verwandelt, In Frankfurt stellte man ihn in diesem Zusammenhang etwa als Drachentöter, das war 1905, in Hamburg 1906 und ebenso in Halle-Kröllwitz in Sachsen-Anhalt 1907 als Roland dar. Daneben aber gab es Denkmalinitiativen, bei denen Bismarcks Persönlichkeit wie sein Werk gänzlich hinter Assoziationen, die den Betrachter wie Schlagworte überfallen, zurücktraten. Die massenhaft errichteten Bismarck-Türme und Bismarck-Säulen kennen und zeigen oft keine Figur. Die zur Schau gestellte Monumentalität und Wehrhaftigkeit, die Bauweise mit zyklonenhaft anmutenden, scheinbar unbehauenen Steinen, die Ausstattung dieser Türme und Säulen mit Feuerschalen, haben die Bismarck-Verehrung eigentlich komplett entindividualisiert. Bismarck wurde auf diese Weise seiner eigenen Zeit entrückt und in den Rang eines mythologisch anmutenden Fabelwesens erhöht. Hier ging es nicht mehr um den realen Menschen und Politiker Bismarck. Hier ging es nur noch um die überdrehte Stilisierung eines überzeitlichen deutschen Helden, eines Heroen. Daher konnte sich schließlich sogar die Propagandamaschinerie der Nationalsozialisten auf Bismarck berufen. Allerdings billigte man dem Eisernen Kanzler während des Dritten Reiches lediglich die Rolle eines Wegbereiters für Adolf Hitler zu, womit man Bismarck gleichzeitig auch degradierte. Zudem bedienten sich die Nationalsozialisten nach 1933 kaum des Mediums Denkmal, sondern nun und auf diese Weise sicherlich viel erfolgreicher des Mediums Film. Es gibt ja eine ganze Anzahl von Bismarck-Filmen aus dem Dritten Reich, die eine interessante, genau diese Vorbereiter- und Wegbereiterrolle thematisieren. In der frühen Bundesrepublik Deutschland musste Bismarcks Image also zwangsläufig ramponiert sein, nachdem ihn die Nationalsozialisten für ihre eigenen Zwecke instrumentalisiert hatten. Und von nationaler Größe traute sich nach 1945 sowieso kaum noch jemand zu sprechen. Einen Nationalheroen, wie Bismarck einer gewesen war, brauchte eigentlich niemand mehr. Erst die Geschichtswissenschaft begann, den Eisernen Kanzler, damit beinahe zeitgleich das Phänomen Preußen, schließlich wieder zu entdecken, allerdings vergleichsweise pragmatisch, nämlich als Forschungsgegenstand. Wobei gerade auch die Entwicklung der Bismarck-Verehrung wissenschaftlich in den Blick genommen wurde. Ich erinnere an die 1980 erschienene Bismarck-Biografie von Lothar Gall, der dann viele weitere Bismarck-Studien folgen sollten, sowie an die 1981 in West-Berlin gezeigte Ausstellung Preußen, Versuch einer Bilanz. Ja, selbst als 1989-90 die Deutschen erstaunt feststellten, dass das Nachwende-Deutschland der territorialen Ausdehnung des Bismarckreiches wieder erstaunlich nahe gekommen war, hat dies erwartungsgemäß keinen erneuten Bismarck-Boom ausgelöst. An dieser häufig kenntnislosen Gleichgültigkeit gegenüber den Bismarck-Denkmälern hat sich, es war schon die Rede davon, erst seit kurzem etwas verändert. Sowohl das Bismarck-Denkmal in Lindau als auch der große Bismarck-Roland in Hamburg sind, um nur diese beiden Beispiele jetzt heranzuziehen, restaurierungsbedürftig. Die fallen fast auseinander. Es regen sich inzwischen sowohl im Süden als auch im Norden jedoch Stimmen, die dafür plädieren, möglichst kein Geld aufzuwenden, um derartige Bismarck-Denkmäler wiederherzustellen, dass sie einerseits niemanden gefährden und andererseits weitere Jahre ihre längst nicht mehr gehörte, ja wahrscheinlich längst gar nicht mehr verstandene Botschaft verkünden sollen, das will man offensichtlich verhindern. Es wird interessant sein zu beobachten, wie dieser neu entfachte Streit um Bismarck und seine Denkmäler ausgehen wird. In der anschließenden Diskussion werden wir uns auch sicherlich darüber unterhalten und austauschen können. So. Das war jetzt mein erster Teil zu den Bismarck-Denkmälern und etwas übergangslos springe ich jetzt hinüber zu den Kriegerdenkmälern. Aber auch da geht es um die Frage ihrer Erhaltungswürdigkeit. Kriegerdenkmäler also. Erneut will ich, meine Damen und Herren, versuchen, Ihnen zu Anfang einige Hinweise zum Typus und zur Entwicklung des Kriegerdenkmälers im Allgemeinen zu geben, zu dieser Sonderform des Denkmals, die uns aufgrund ihrer heutigen immensen Verbreitung bis in die allerkleinsten Dörfer derart vertraut sein dürfte, dass wir darüber häufig vergessen, dass auch die Kriegerdenkmäler eine Erfindung nicht des 17., nicht des 18., sondern des 19. Jahrhunderts sind. Anschließend möchte ich Ihnen zumindest ein prominenteres bayerisches Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges etwas ausführlicher vorstellen und erläutern. Aber gehen wir zurück ins 19. Jahrhundert. Der Umstand, dass an den Befreiungskriegen gegen Napoleon auch Freiwillige teilgenommen hatten, die nicht um Sold und Beute, sondern nun, und das war neu, um höherer Ziele willen kämpften, führte dazu, dass das Ansehen des einzelnen Soldaten von da an eine bedeutende gesellschaftliche Aufwertung erfuhr. Sein Einsatz für ideelle Ziele, damals natürlich konkret für die Befreiung von der so empfundenen napoleonischen Fremdherrschaft, ließ plötzlich den einfachen im Kampf gefallenen Soldaten zum ersten Mal denkmalwürdig werden, während man im 18. Jahrhundert, wenn überhaupt, nur verdienten Generälen und Heerführern Denkmäler gewidmet hatte. Den einfachen Soldaten, die sie waren bis zum Ende des 18. Jahrhunderts allesamt Söldner gewesen, eine vergleichbare Ehrung zukommen zu lassen, war bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts schlichtweg unvorstellbar gewesen. Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in den meisten Ländern hat dazu natürlich dann nochmal massiv beigetragen. Dann mussten alle, dann wurde das Verhältnis zum Soldaten ein anderes. Den Anfang im Hinblick auf die posthume Ehrung der Soldaten machte unter den deutschen Monarchen der preußische König Friedrich Wilhelm III. Er befahl 1813 im Jahr der Leipziger Völkerschlacht, in den Kirchen Tafeln anzubringen, auf denen die Namen aller aus dem jeweiligen Ort stammenden und im Kampf gegen Napoleon Gefallenen unter folgendem Spruch zu verzeichnen waren. Zitat: Aus diesem Kirchspiel starben für König und Vaterland. Zitat Ende. 1816 führte Friedrich Wilhelm III. Außerdem einen eigenen Gedenktag für die gefallenen Soldaten der Befreiungskriege ein. Ihnen billigte man auf diese Weise eine deutlich hervorgehobene Ehrung zu, vor allem wenn man sie mit derjenigen für die zivilen Opfer vergleicht. Derer wurde nicht gedacht. Außerdem wurde die christliche, auf das Jenseits verweisende Deutung des Todes nun durch innerweltliche, vor allem durch politische Deutungen, wenn nicht ersetzt, doch zumindest ergänzt. Ähnliche Bestimmungen wie in Preußen wurden auch in anderen deutschen Staaten erlassen, so etwa 1830 in Bayern. Einige dieser Gedenktafeln hängen auch noch in bayerischen Kirchen. In Preußen war außerdem 1822 das erste Denkmal für die Gefallenen der Befreiungskriege, ein kollektives Kriegerdenkmal, errichtet worden, das Berliner Kreuzberg-Denkmal, dessen immer wieder kopierte und variierte Inschrift lautet, Zitat: Der König dem Volke, das auf seinen Ruf hochherzig Gut und Blut dem Vaterlande darbrachte, den Gefallenen zum Gedächtnis, den Lebenden zur Anerkennung, den künftigen Geschlechtern zur Nacheiferung. Zitat Ende. Hier ist nun, meine Damen und Herren, nicht mehr zu übersehen, worauf es bei dieser und jeder weiteren Denkmalerrichtung ganz besonders ankam. So sollte zwar einerseits der Einsatz der Gefallenen selbst gelobt und geehrt werden, außerdem ging es darum, den trauernden Angehörigen der zumeist nicht in die Heimat überführten Toten einen Ort für ihre Trauer zur Verfügung zu stellen. Andererseits sollte dieser das eigene Leben nicht schonende Einsatz der Gefallenen, aber den nachfolgenden Generationen als leuchtendes Beispiel vor Augen geführt werden. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft konnten, wie im Grunde bei allen anderen Denkmälern, auf diese Weise auch hier sinnstiftend miteinander verknüpft werden. Die Erinnerung hier also an die Gefallenen wurde auf diese Weise von nun an auch gezielt logischerweise für politische Zwecke genutzt, wobei diese Entwicklung geradezu zwangsläufig dazu führen musste, dass es immer wichtiger wurde, wer die Deutungshoheit über die jeweilige inhaltliche Ausrichtung dieser Erinnerung besaß. Denn der Inhaber jener Deutungshoheit konnte die Überlebenden entweder auf den verdienten Frieden oder auf einen als notwendig erachteten neuerlichen Krieg einschwören und moralisch verpflichten. In diesen Zusammenhang gehört dann schließlich die Beobachtung, dass es vor 1870-71 in Sachsen, in Preußen, in Bayern kein gesamtdeutsches Gedenken an die Gefallenen der Befreiungskriege gegeben hat. Selbst das Kriegergedenken spiegelte damals den Wunsch der deutschen Monarchen wider, jeweils eigene staatliche Souveränität zu bewahren. Lediglich Ludwig I. von Bayern hat mit der Kelheimer Befreiungshalle den Versuch unternommen, dem Kampf gegen Napoleon ein gesamtdeutsches Monument zu widmen. Wobei allerdings dick unterstrichen hinzugefügt werden muss, dass dies in keiner Weise bedeutet, dass der bayerische König auf ein politisch geeintes Deutschland mit seiner Kelheimer Befreiungshalle hingearbeitet hätte. Mit den Einigungskriegen dann von 1864, 1866, 1870, 1871 wurde in der Geschichte des deutschen Kriegerdenkmals ein neues Kapitel aufgeschlagen. Dabei erwies sich das öffentliche Gedenken an den Krieg von 1866 als besonders schwierig, weil sich kurze Zeit später, nach 1870-71, die vormaligen Gegner, also etwa Bayern und Preußen, jetzt nicht nur als Waffengefährten, nun gegen den alten Erbfeind Frankreich, sondern rasch als geeint, als staatlich geeint im Deutschen Kaiserreich wiederfanden. Daher wurde der Gefallenen von 1864, 66 und 1870, 71 mitunter in Sammelmonumenten gedacht. Die häufiger anzutreffenden Denkmäler allein für den Krieg von 1870, deren Aufstellung staatlicherseits auch gerne gesehen und häufig auch tatkräftig unterstützt wurde, diese Denkmäler für den Krieg, den gewonnenen Krieg von 70, 71, das war etwas, was dann in Deutschland sehr gut und populär war. Das alles führte dazu, dass sich die Ehrung der Gefallenen immer mehr zu einer Art von profanem Heiligenkult wandelte, der freilich gleichzeitig auf ein hohes Identifikations- und Integrationsbedürfnis im Kleindeutschen Kaiserreich von 1871 verweist. Mit dem Ersten Weltkrieg, meine Damen und Herren, kamen noch einmal neue Formen und neue Varianten des Gedenkens an die Gefallenen hinzu. Bereits am Ende des Krieges von 1870 hatten Deutschland und Frankreich vereinbart, denjenigen Toten, die in Massengräbern im sogenannten Feindesland begraben waren, dort ein ewiges Ruherecht zuzugestehen. Im Laufe des Ersten Weltkrieges erkannten schließlich alle kriegführenden Mächte diese Regelung als verbindlich an. Die gleichfalls während des Ersten Weltkrieges eingeführten Erkennungsmarken für jeden einzelnen Soldaten machten darüber hinaus zum ersten Mal die Identifizierung idealiter aller Toten möglich. Nun, unter diesen Bedingungen konnten jene Soldatenfriedhöfe entstehen, wie wir sie etwa von der ehemaligen deutsch-französischen Front kennen, Soldatenfriedhöfe mit ihren scheinbar endlosen Reihen von Einzelgräbern, auf deren Kreuzen oder Stelen jeweils nur ein einziger Name verzeichnet ist. Gleichzeitig aber waren Gemeinden und Städte, schließlich sogar einzelne Vereine, Behörden und Betriebe bemüht, das Gedenken an ihre Toten auch in der Heimat wach zu halten, sowie leicht erreichbare Orte für die Trauer der Angehörigen damit zur Verfügung zu stellen. Erste Initiativen zur Aufstellung von Denkmälern für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in der Heimat gab es bereits 1914-15, was jedoch bei den staatlichen Behörden zumeist auf Ablehnung stieß. Zu frühes Totengedenken, so glaubte man zumindest, drohe die Siegesgewissheit und den Durchhaltewillen zu beschädigen. Auch aus diesem Grund dauerte es nach 1918 in vielen Städten und Gemeinden recht lange, bis schließlich ein Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges enthüllt werden konnte. Eine Ausnahme bildeten lediglich einige wenige kleinere Gemeinden, wo man auf den bereits vorhandenen Denkmälern für die Toten des Krieges von 1870-71 die Namen der Gefallenen aus den Jahren 1914 bis 1918 hinzufügte. Für die genannten Verzögerungen waren freilich noch ganz andere Faktoren mitverantwortlich. Das Entsetzen der Bevölkerung darüber, dass dieser Krieg verglichen mit dem des Jahres 1870-71 so außerordentlich lange gedauert hatte, darf man in diesem Zusammenhang keinesfalls unterschätzen. Die Folgen dieser langen Kriegsjahre von 14 bis 18 waren gänzlich unvorstellbare Opferzahlen an sämtlichen Fronten. Langer Krieg, viele Tote. Zum anderen gab es da noch eine gesamtwirtschaftliche Überanstrengung, die sich in Deutschland, das anschließend ja noch Reparationen an die Siegermächte zu leisten hatte, besonders dramatisch auswirkte. Auch das hat die schnelle Aufrichtung von Kriegerdenkmälern erschwert. Darüber hinaus mussten die jeweiligen Denkmalinitiatoren in Deutschland damit zurechtkommen, dass die neu zu errichtenden Monumente die Gefallenen nicht mehr als Sieger feiern konnten. Wofür hatten also die Gefallenen ihr Leben gegeben, wenn alles in einer umfassenden militärischen Niederlage geendet hatte? Aber noch ein weiterer Umstand verkomplizierte das Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges zusätzlich. Einerseits konnte niemand übersehen, dass nach 1918 die traditionelle Sinnstiftung des großen Sterbens im Krieg für König und Vaterland nicht mehr anwendbar war, denn die Monarchen der deutschen Einzelstaaten wie auch der Kaiser waren gestürzt, viele hatten ihr Heil in der Flucht gesucht. Also blieb, so kann man es zumindest in der vorliegenden Literatur nachlesen, nur mehr das Vaterland, die Verteidigung und Rettung des Vaterlandes vor der Übermacht der Feinde als alleinige Sinnstiftungsperspektive übrig, die von den Denkmalinitiatoren dann auch reichlich bemüht worden sei. Hinzufügen muss man an dieser Stelle freilich, dass in besagter Literatur nicht näher darauf eingegangen wird, was denn im Zusammenhang mit der Errichtung von Kriegerdenkmälern nach 1918 unter Vaterland zu verstehen sei. Ich werde am Ende noch ganz knapp auf dieses Problem zurückkommen. Bei den ersten Denkmalinitiativen für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges herrschte angesichts des bereits erwähnten Massensterbens an der Front dann auch eher Trauer, ja Sprachlosigkeit vor. Dementsprechend gestaltete man diese besonders früh errichteten Denkmäler für die Toten der Jahre 1914 bis 1918. Da sieht man trauernde Frauen etwa. Je mehr aber die Erinnerung an die Schrecken des Krieges verblasste und die nationalistische Emotionalisierung im Gefolge des Versailler Friedensvertrages zunahm, umso stärker traten Pathos und Heroisierung in den Aussagen der neu errichteten Kriegerdenkmäler in den Vordergrund. Die Gefallenen wurden oft geradezu sakralisiert und ausnahmslos, ohne Unterscheidung der Dienstgrade und was sie getan hatten, zu Helden stilisiert. Ihren Tod stellte man immer häufiger als ein freiwilliges, ja, als ein weiterhin zur Nachahmung aufrufendes Opfer dar. Da vor allem Veteranen- und Kriegervereine bei der Initiierung und Gestaltung dieser Denkmäler eine führende Rolle spielten, wurde darüber hinaus das Lob der Kriegskameradschaft, der Kameradschaft im Schützengraben, wenn Sie so wollen, zu einem Thema der nach 1918 errichteten Monumente. Auch diese Kriegerdenkmäler lassen sich somit einerseits als nachmalige, von der sich rasch wandelnden politischen Situation nach 1918 maßgeblich beeinflusste Deutung des vorausgegangenen Kriegsgeschehens interpretieren. Andererseits und erneut spielten politische Zielsetzungen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Andererseits muss man die Kriegerdenkmale gleichermaßen als Identifikationsangebote an die Überlebenden und Nachgeborenen verstehen, die unter den Folgen der Niederlage, der nachfolgenden Revolution und den Reparationsforderungen litten und einen Wiederaufstieg Deutschlands herbeisehnten. Daher kam es vor allem zum Ende der Weimarer Republik hin zur vermehrten Aufstellung von Monumenten, die mit den Statuen des Typs des trotzigen Kriegers sowie wie mit dem Motto »Und ihr habt doch gesiegt« versehen wurden. Die bei den zwischen 1918 und 1933 errichteten Kriegerdenkmälern immer wieder anzutreffende direkte Mahnung an die nachfolgende Generation, das Opfer der Helden des Ersten Weltkrieges nicht sinnlos werden zu lassen, Motto »Ihr seid nicht umsonst gefallen«, sondern stattdessen an der Wiederaufrichtung Deutschlands kräftig mitzuwirken, Motto »Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen«, das kann man lesen an Denkmälern, all dies eignete sich dann freilich vortrefflich für die Instrumentalisierung diverser Kriegerdenkmäler im Dienst der nationalsozialistischen Propaganda und Militarisierung. Außerdem wurden während der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft weitere Kriegerdenkmäler errichtet, etwa in kleineren Orten, die bis dahin noch kein solches Denkmal aufgestellt hatten. Darüber hinaus gehörte ein überbordender Totenkult um die Gefallenen des Ersten Weltkrieges untrennbar zur NS-Ideologie. Den absurden Höhepunkt dieses Totenkults hätten, wenn sie verwirklicht worden wären, zwei gigantische Bauten gebildet, die die Nationalsozialisten in Berlin errichten wollten. Zum einen monumentalen Triumphbogen, auf dem die Namen aller, Sie hören richtig, meine Damen und Herren, auf dem die Namen aller während des Ersten Weltkrieges gefallenen deutschen Soldaten hätten eingemeißelt werden sollen. Der wäre so groß gewesen, dass ein Kriegsflugzeug durch den Bogen unten hätte durchfliegen können. Zum anderen wollte man diesen Triumphbogen noch mit einer riesigen Kuppelhalle vervollständigen, mit der sogenannten Soldatenhalle, die diente oder sollte dienen zur Abhaltung von massenhaft besuchten Trauerzeremonien. Ja, dann hätte man auch noch die ganze Bevölkerung da mit einbinden können. Sogar für München existierten vergleichbare Planungen. Neben dem Armeemuseum sollte eine Halle der Helden errichtet werden. Derartige über das Format der Kriegerdenkmäler weit hinausgehende Gedenkstätten hatten unübersehbar die Aufgabe, die bis dahin durchaus übliche Mahnung an die Lebenden, dem Opfer der Toten durch eigene Anstrengung auch nachträglich einen Sinn zu verleihen, noch zu steigern und die Bevölkerung gezielt durch Denkmalpropaganda auf den kommenden Krieg vorzubereiten. Und Sie stimmen mir sicherlich alle zu, meine Damen und Herren, wenn ich konstatiere, dass wir alle froh sein können, dass vieles von dem, was ich gerade aufgezählt habe, nie verwirklicht wurde. Für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kann man, wenn es zu Denkmalneuschöpfungen kam, von einem grundsätzlichen Wandel in Aussage und Form der Kriegerdenkmäler in Deutschland sprechen. Heroisierung der Gefallenen, trotziges Aufbegehren gegen die militärische Niederlage und der Appell zur Nachahmung der Soldaten gehören in Deutschland nach 1945 nicht mehr zum gebräuchlichen Repertoire. Die Trauer über den Tod unzähliger Soldaten, nun aber gleichermaßen über den Tod von Zivilisten und darüber hinaus die Einbeziehung der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in das öffentliche Gedenken sind charakteristisch für die nach 1945 neu entstandenen Denkmäler. Für sie passt damit freilich die Bezeichnung Kriegerdenkmal nicht mehr. Für sie erscheint vielmehr der allgemeinere Begriff Mahnmal angemessen, Mahnmale, die gegen den Krieg gerichtet sind. So, meine Damen und Herren, wenn es in diesem Vortrag allein um die Entwicklungsgeschichte der Kriegerdenkmäler in Deutschland gehen würde, dann könnte ich jetzt an dieser Stelle meine Ausführungen beenden. Doch ich schulde Ihnen noch das versprochene, prominentere Beispiel für ein Kriegerdenkmal sowie den Versuch einer Antwort auf die Frage, was man denn eigentlich unter Vaterland verstehen müsse, das nach Meinung nicht weniger Historiker nach dem Ende der Monarchie 1918 als alleinige Sinnstiftungsperspektive für die vielen Gefallenen während des Ersten Weltkrieges übrig geblieben sei. Verknüpft damit ist die These, wonach die überlebenden Kriegsteilnehmer während des Ersten Weltkrieges tatsächlich eine Art von Nationalisierungsschub erfahren hätten, aufgrund des gemeinsamen Erlebens von Angst und Bedrohung an der Front, besonders aber aufgrund der Erkenntnis, dass man auf seinen Kameraden neben sich im Schützengraben, ob er nun aus Bayern, Preußen, Hessen, Friesland oder aus Sachsen stammte, möglicherweise auf Tod und Verderben angewiesen sein würde. Der Krieg habe also zumindest bei den aktiven Kriegsteilnehmern, so ist zu lesen, zu einer stärkeren Identifikation mit Deutschland, zu einem Prozess des nationalen Zusammenwachsens geführt. Diese Annahme führte mich dann schließlich fast zwangsläufig zu der Frage, ob sich eine solche Entwicklung oder zumindest eine entsprechende Botschaft gerade auch an den bayerischen Kriegerdenkmälern für den Ersten Weltkrieg ablesen lasse. Doch welches sinnstiftende Vaterland könnte denn in diesem Zusammenhang gemeint sein? In der Literatur wird dieses Vaterland zumeist pauschal mit Deutschland gleichgesetzt. Der Grund hierfür dürfte sein, dass es vielen Autoren offensichtlich fern liegt, nach einzelstaatlichen, also nach bayerischen, pfälzischen, württembergischen oder vielleicht auch preußischen Identifikationen zu fragen, wenn die Zeit nach 1918 in Rede stehen. Besagte Autoren gehen augenscheinlich davon aus, dass die auf Deutschland hin ausgerichtete Nationalisierung selbst in den entlegensten Ecken des vormaligen Kaiserreichs mehr als 40 Jahre nach der Bismarckschen Reichsgründung insoweit erfolgreich abgeschlossen gewesen sei, dass zwar weiterhin Raum war für ein noch engeres Zusammenwachsen, dass aber Vaterland für alle nur Deutschland damals bedeuten konnte. Doch gerade ein derart pauschaler Befund muss kritisch beleuchtet werden. Außerdem ist beim Blick auf in Bayern errichtete Kriegerdenkmäler zu berücksichtigen, dass das einzelstaatliche Bewusstsein in Bayern sicherlich stärker ausgebildet war, vielleicht auch heute noch ist, als in anderen Teilen Deutschlands. War also, um konkreter zu werden, dieses Vaterland, für das es sich zu sterben, selbst während des Ersten Weltkrieges gelohnt haben sollte, für die Bürger des vormaligen Königreichs Bayern, seit November 1918 des Volksstaates Bayern, tatsächlich Deutschland? Und gibt es unter anderem weitere Unterschiede zu konstatieren, wenn man einerseits Altbayern und andererseits Neubayern, also Franken und Schwaben oder gar die erst 1815-16 an Bayern angegliederte Pfalz gründlich in den Blick nehmen würde? Wobei wir heute Abend jedoch nicht mehr genügend Zeit haben, um derart in die Tiefe zu gehen, außer dann in der Diskussion. Und so hoffe ich, Sie zumindest ansatzweise sensibilisieren zu können, was sich möglicherweise hinter dem Begriff Vaterland im Hinblick auf die Sinngebung des Todes zwischen 1914 und 1918 verbergen mag. Bevor ich mich nun endlich dem angekündigten Beispiel eines prominenteren Kriegerdenkmals zuwende, möchte ich Sie noch mit drei in diesem thematischen Zusammenhang notwendigen methodischen Überlegungen bzw. Schwierigkeiten vertraut machen. Erstens, die meisten Kriegerdenkmäler für die Gefallenen der Jahre 1914 bis 1918 sind nach 1945 verändert worden. Auf diese Weise konnte man, ohne in neue Monumente investieren und möglicherweise lang andauernde staatliche Genehmigungsverfahren durchlaufen zu müssen, rasch auch der während des Zweiten Weltkrieges umgekommenen Soldaten gedenken. Verändert wurden die Denkmäler für den Ersten Weltkrieg nicht nur, indem man lediglich die Namen der zwischen 39 und 45 Gefallenen hinzufügte. Häufig wurden auch die am Denkmal eingemeißelten Widmungs- und Sinnsprüche verändert, wenn sie nach 1945 als zu martialisch, als zu aggressiv empfunden wurden. Nicht selten strebte man stattdessen danach, einen unübersehbaren Nie-wieder-Appell öffentlich zu machen. Für die hier und heute traktierte Fragestellung nach der Bedeutung des Begriffs Vaterland müsste man jedoch genau den ursprünglichen Sinnspruch kennen. Allerdings lässt er sich bei einigen dieser veränderten Denkmäler überhaupt nicht mehr rekonstruieren. Mit solchen Problemen ist der Historiker zum Beispiel beim Kriegerdenkmal in Irsee im Allgäu konfrontiert. Da kennt man tatsächlich nur noch die heutige Inschrift. Und selbst mit den Chronikbüchern des Veteranenvereins lässt sich die alte nicht mehr rekonstruieren. Zweitens, es ist zu fragen, ob die kürzeren oder auch längeren Texte, die abgesehen von den reinen Namensnennungen mal mit, mal ohne Geburts- und Sterbedatum an den jeweiligen Denkmälern zu lesen sind, tatsächlich jene Sinnstiftungsperspektive wiedergeben, die bei der Initiative für das Denkmal und bei dessen Enthüllung maßgeblich gewesen war. Hat man möglicherweise einfach nur den Text, den man am Denkmal des Nachbarortes lesen konnte, reproduziert? Oder hat man aus Platzgründen die denkbar knappste Formulierung gewählt, die kaum oder gar keine Schlüsse auf eine beabsichtigte nationale oder regionale Botschaft des Denkmals zulässt? Ist der schließlich eingemeißelte Spruch vielleicht das Produkt eines Kompromisses, nachdem man sich im Komitee lange gestritten hatte? Aber auch darauf wird man oft, weil die Quellen fehlen, keine befriedigende Antwort finden. Mit Blick auf die Entstehungszeit der hier in Rede stehenden Denkmäler ist drittens und letztens eine Einschränkung in zeitlicher Hinsicht vorzunehmen. Wenn man nach der nationalpolitischen Botschaft der Kriegerdenkmäler des Ersten Weltkrieges fragt, dann darf man nur solche heranziehen, die vor 1933 errichtet wurden. Die Nationalsozialisten brachten zwar, wie bereits erwähnt, den Kriegerdenkmälern ein ganz besonderes Interesse entgegen. Man hat ja die Errichtung weiterer Monumente massiv gefördert. Doch nun mussten ja die sinnstiftenden Texte vor allem der nationalsozialistischen Ideologie entsprechen. Da war dann keine Wahl mehr zwischen lokaler, regionaler oder nationaldeutscher Verortung. Die Beschränkung auf vor 1933 errichtete Denkmäler lässt jedoch, wenn man etwa die Pfalz in den Blick nimmt, die Zahl der in Frage kommenden prominenteren Kriegerdenkmäler drastisch sinken, da hier in der Pfalz überhaupt erst nach dem Ende der französischen Besatzung im Sommer 1930 in größerem Maße damit begonnen werden konnte, das ehrende Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in Stein zu meißeln. Zuvor waren die im Grunde verboten. Dasjenige bayerische Kriegerdenkmal, meine Damen und Herren, auf das ich nun zum Schluss und nach diesen grundsätzlichen Überlegungen etwas näher eingehen möchte, in der gebotenen Kürze, ist das 1924 enthüllte, 1928 in allen Details fertiggestellte Denkmal vor dem ehemaligen Armeemuseum in München, also vor der heutigen bayerischen Staatskanzlei. Die Initiative für das Monument in der bayerischen Hauptstadt ging freilich nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, vom bayerischen Staat, auch nicht von der Stadt München aus, sondern von der Münchner Sektion des Bayerischen Kriegerbundes. Gestaltet als großdimensionierter Sarkophag bzw. als großdimensionierte Gruft weist es mehrere Inschriften auf. Am oberen Deckstein ist auf der einen Seite zu lesen, unseren Gefallenen. Auf der anderen Seite, sie werden auferstehen. Weder Deutschland noch Bayern werden hier in irgendeiner Form erwähnt. Die Inschrift unseren Gefallenen weist, wenn man den Initiator dieses Denkmals kennt, noch am ehesten einen städtischen Bezug auf. Eine solche Interpretation wird von einer weiteren Inschrift im Inneren erhärtet. Dort heißt es nämlich, erbaut vom Obmannsbezirk München-Stadt des Bayerischen Kriegerbundes, den 13.000 gefallenen Helden, Söhnen der Stadt München 1914 bis 1918. Eigentlich war geplant gewesen, innerhalb dieser sarkophagähnlichen Architektur nichts aufzustellen, dafür aber die Namen dieser 13.000 Gefallenen an den Innenwänden anzubringen. Die vorhandenen Wandflächen erwiesen sich aber rasch als nicht ausreichend. Die Lösung dieses Problems bestand darin, dass man den Sarkophag nur mit einer größeren Freifläche umgab, das übrige Terrain aber aufschüttete und da die Freifläche mit Steinwänden nach innen eingefasst wurde, fanden nun alle 13.000 Toten schließlich samt stilisierten marschierenden Soldaten sowie Grabhügeln mit Kreuzen auf diesen Wänden ihren Platz. Parallel zu diesen Vorgängen war geplant, im Kuppelsaal des damals noch Bayerischen Armeemuseums ein Kriegerdenkmal für alle Gefallenen des gesamten Bayerischen Heeres aufzustellen. Hierfür konzipierte der Bildhauer Bernhard Bleker, der während des Dritten Reiches noch einmal Karriere machen sollte, die liegende Figur eines toten, aber wie schlafend anmutenden jungen Soldaten in zeitgenössischer Montur. Da es wegen des Aufstellungsortes dieses Totenkriegers im Münchner Armeemuseum zu Auseinandersetzungen mit dem Künstler kam, entschied man sich, diese Figur in den leeren und ohne die Präsentation der Namen der Münchner Gefallenen gänzlich funktionslosen Sarkophag vor dem Bayerischen Armeemuseum zu transferieren. Zu Füßen des toten Soldaten ist gemäß seiner Bestimmung zu lesen, Zitat, Bayerns Heer seinen Toten. Darüber ist dann noch ein Rautenwappen angebracht. Somit beinhaltet das gesamte Münchner Kriegerdenkmal eine seltsame Mischung aus lokalem sowie eigenstaatlich bayerischem Gedankengut, während man einen Verweis auf Deutschland als sinnstiftendes Element, als Vaterland der Gefallenen vergeblich sucht. Die Initiatoren beabsichtigten offensichtlich nicht, ihr Denkmal mit einer derartigen deutschen Botschaft auszustatten. Ähnliche Beobachtungen kann man bei vielen weiteren bayerischen Kriegerdenkmälern machen. Auch bei der sehr großdimensionierten Gedenkanlage für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in Furt im Wald, direkt an der tschechischen Grenze, auch da fehlt, und hier fast erstaunlicherweise, jeglicher Hinweis auf Deutschland, es heißt hier nur, den toten Kriegern. Nicht einmal Bayern oder die Stadt Furt sind erwähnt. In Würzburg wiederum in Unterfranken kann man am ebenfalls großdimensionierten Kriegerdenkmal lesen, Zitat, die Stadt ihren Söhnen. Ganz allein der lokale Bezug schien den Initiatoren also sinngebend zu sein. Bayern oder Deutschland wurden und werden nicht erwähnt. Anders präsentieren sich Kriegerdenkmäler in der Pfalz, die freilich, wie Sie wissen, erst spät in der Weimarer Republik aufgestellt werden konnten. Als, wie Sie auch wissen, der Ton der an den Denkmälern angebrachten Texte ohnehin schon rauer geworden und mehr auf Revanche ausgerichtet war. Außerdem hatte sich die Pfalz während des gesamten 19. Jahrhunderts am schwersten getan, von allen neubayerischen Gebieten von München aus regiert zu werden. Es gab bei der Bevölkerung keine allzu enge Bindung an Bayern. Und so wurde an dem 1930 in Speyer eingeweihten Denkmalbrunnen für die Gefallenen unter anderem ein Relief angebracht, das Handgranaten werfende Soldaten zeigt. Und darunter ist der Spruch zu lesen, Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen. Es ist unübersehbar, dass das Speyerer Denkmal aggressiver und stärker nationaldeutsch ausgefallen ist als die wenigen von mir genannten Vergleichsbeispiele aus dem rechtsrheinischen Bayern. Die Nähe zur französischen Grenze, die Jahre der französischen Besatzung, aber auch der späte Aufstellungszeitpunkt dürften für diese anders gearteten Botschaften mitverantwortlich gewesen sein. Ja, meine Damen und Herren, noch viel gäbe es zu berichten von deutschen Kriegerdenkmälern, aber meine Redezeit ist nicht nur um, ich habe sie eigentlich schon überschritten. Und ich hoffe daher, dass wir in der anschließenden Diskussion noch auf einige weitere Aspekte zu sprechen kommen werden, etwa auf Einzelheiten der Gestaltung, auf die vielfach anzutreffende Monotonie der eingemeißelten Sinnsprüche, auf die Frage, ob sich, wenn man auf kleinere Gemeinden blickt, konfessionelle Unterschiede bei den Denkmälern feststellen lassen und natürlich auch, wie es um die heutige Akzeptanz dieser fast schon 100 Jahre alten Monumente und ebenso um die Akzeptanz der Bismarck-Denkmäler bestellt ist. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.